Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
Schaut doch einfach mal vorbei. Ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort.
Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wer im Jahr 1958 die Cha-Cha-Cha-Meisterschaften in Hongkong gewonnen hat, dann seid ihr genau richtig. Herzlich willkommen bei der Wixpedition, dem Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende Reise durch das Wissen der Menschheit. Auch heute hier am Wixpeditionsmikrofon begrüßt euch der Chris
und der Jan. So wie jede Woche hört ihr von uns spannende Themen aus der Welt, aus der Zeit, aus dem Universum.
In der letzten Woche haben wir uns in die USA aufgemacht, ganz oben in den Nordwesten, in den Bundesstaat Washington und haben dort die Stadt Seattle besucht.
Schön war es, wir haben da sogar 2 Wochen verbracht, Chris.
Im Endeffekt sogar 2,5.
Ja, stimmt. Stimmt.
Jedenfalls auch von dort aus hat Jan natürlich wie immer seine Sprünge durch die Wikipedia gemacht und die nächsten Links, die er dafür benutzt hat, war Liste der Persönlichkeiten der Stadt Seattle und Jesse R. Glover. Jetzt ist natürlich alles erstmal offen und jetzt ist die spannende Frage, wohin hat es dich getrieben?
Ja, kennst du Jesse R. Glover?
Nicht wirklich, muss ich gestehen.
Ich auch nicht.
Sehr schön.
Ja, also ich kannte den auch nicht. Das war für mich nur so der Absprung zu dem Thema, um das es heute geht. Weißt du denn, wer 1958 in Hongkong die Cha-Cha-Cha-Meisterschaften gewonnen hat?
Nein.
Auch nicht? Oh, dann fülle ich ja sogar gleich 2 Lücken. Das ist ja super.
Also es geht heute um Tanz.
Auch. Ja. Tanz, Choreografie.
Körperliche Ertüchtigung.
Körperliche Ertüchtigung, aber wir sprechen nicht über Turnvater Jan. Und obwohl die Frage am Eingang Hongkong beinhaltete, fängt die Geschichte des Mannes an, um den es heute geht, in San Francisco an.
Okay.
Und zwar im Jahr 1940. Und um es ganz genau zu sagen, fängt seine Geschichte an am 27. November 1940. Und zwar in der Zeit zwischen 7 und 9 Uhr morgens.
Ist das wichtig?
Ein kleinen Weg, also nicht so wirklich wichtig, aber du weißt ja, dass es in China gibt es das Jahr des Drachen, das Jahr des Affen. Und es gibt das Ganze ja auch für die Zeiten des Tages.
Okay.
Und zwar wurde an diesem Tag im Jahr des Drachens und auch in der Stunde des Drachens ein kleiner Junge geboren. Ein kleiner sinoamerikanischer Junge, sinoamerikanisch bedeutet Einwohner der Vereinigten Staaten, der entweder in China geboren wurde oder zumindest chinesische Vorfahren hat. Und es war also wahrscheinlich auch kein Wunder und auch einigermaßen passend, dass seine Eltern ihm als kleines Kind den Spitznamen Kleiner Drache gegeben haben.
Mhm.
Dieser kleine Junge, der da 1940 in San Francisco geboren wurde, sollte einen wirklich absolut nicht wegdenkbaren Einfluss auf die Popkultur des 20. Jahrhunderts haben. Obwohl er schon 1973 mit nur 32 Jahren in Hongkong gestorben ist.
Okay.
Bei seiner Beisetzung in Seattle, wie ich ja gelernt habe, wurde sein Sarg unter anderem zum Beispiel von Steve McQueen und James Coburn getragen, die beide seine Schüler gewesen sind.
Okay.
Und wenn du jetzt noch nicht weißt, um wen es geht, dann gebe ich dir noch ein Zitat mit auf den Weg. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water in a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Gut, dann wissen jetzt wahrscheinlich viele wie ich, dass wir wahrscheinlich mit Bruce Lee zu tun haben.
Das ist ganz genau richtig. Heute soll es um Bruce Lee gehen.
Fein.
Bruce Lee wurde als Lee Yunfan, also man sagt ja im Asiatischen oder bei den Chinesen, zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen. Er wurde also als Lee Yunfan im Chinese Hospital in Chinatown von San Francisco als 4. Kind des chinesischen Schauspielers Lee Hoi Chuen und der Deutsch-Chinesin Grace Ho geboren. Weil er in den Vereinigten Staaten zur Welt kam, hatte er neben der chinesischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Sein Großvater mütterlicherseits war Deutscher und somit war Bruce oder zu diesem Zeitpunkt Li Yunfan zu einem Teil Europäer.
Mhm.
Juden bedeutet wörtlich antreiben, anspornen, aufrütteln, abschütteln, erschüttern, entfachen, inspirieren. Die Silbe Fan bedeutet wörtlich Gartenzaun.
Okay.
Ja, und bezieht sich auf die kantonesische Bezeichnung für San Francisco. Yun Fan bedeutet also etwa sich inspirieren und antreiben und dadurch San Francisco bereichern und somit zum Wohlstand kommen. Asiatische Namen haben ja immer sehr wundervolle Bedeutungen. In wenigen Buchstaben steckt sehr, sehr viel Message. Sein Vater Hoi Chuen war seinerzeit einer der führenden Schauspieler in der kantonesischen Oper und war in regionalen Filmen unterwegs und mit der Oper tourte er in der ganzen Welt. Zur Zeit der Geburt von Bruce griff dann natürlich der Zweite Weltkrieg auf Hongkong über und mündete in die Besetzung Hongkongs durch japanische Truppen. Und zu diesem Zeitpunkt haben sich sehr, sehr viele der Schauspieler der kantonesischen Oper entschieden, vielleicht auch einfach nicht nach Hause zu gehen, sondern da zu bleiben, wo sie gerade sind. Und sein Vater oder die ganze Familie hat genau den gegenteiligen Weg genommen. Und nur 3 Monate nach der Geburt von Li Yunfan ging dann die Familie Li nach Hongkong zurück.
Mhm.
Und dort verbrachten sie 3 Jahre und 8 Monate unter japanischer Herrschaft.
Okay.
Das klingt erstmal recht seltsam. Also für mich klang es zumindest seltsam, dass man in ein besetztes Land zurückkehrt. Aber einerseits, man darf das so die Macht von Heimat nicht vergessen. Und man sollte dazu auch wissen, dass die Mutter von Bruce Li, Grace Ho, von den Ho Tungs abstammte. Und das war damals einer der reichsten und mächtigsten Clans von Hongkong. Das heißt, die ist natürlich da in gute Verhältnisse zurückgekommen und wahrscheinlich auch in geschützte Verhältnisse, weil es dort Geld gab. Sie war die Nichte von Sir Robert Ho Tung. Das war der Patriarch des Clans.
Mhm.
Und es gab ihnen zusätzlich auch noch wahrscheinlich ein gewisses Maß an Sicherheit, dass sein Vater in Hongkong ein berühmter Theater- und Filmschauspieler einfach war. Also schon im Blick der Öffentlichkeit stand.
Ja.
Während und nach der japanischen Kapitulation und Wiederherstellung der britischen Verwaltung arbeitete Li Hoi Chuen wieder als Schauspieler und erlangte während dieser Zeit, also insbesondere beim Wiederaufbau Hongkongs, sehr, sehr große Berühmtheit. Und er nutzte die Chance und nahm seinen Sohn ganz, ganz oft mit zum Filmset. Und mit gerade mal 10 Jahren hatte Bruce Li seine erste Sprechrolle im Film The Kid.
Mhm.
Und sowohl Regisseur und andere Mitwirkende des Films haben gesagt, ey, der ist ein absolutes Naturtalent, was die Schauspielerei angeht. Der Junge hat totale Präsenz. Und du kennst ja sicherlich aus den wenigen Filmen, die Bruce Lee später gemacht hat, die wir so kennen, den typischen Move, bevor er kämpft, wo er mit seinem Daumen zur Nase geht.
Ja.
Das macht er in diesem Film schon. Als kleines Kind. Also das ist halt etwas, das diesen Move hat er schon als Kind gehabt. Und du siehst halt auch ein Stück weit, der spielt halt immer irgendwie auch sich selbst.
Ja.
Grundsätzlich muss man sagen, dass Bruce in einem privilegierten Umfeld aufgewachsen ist. Aber nach dem Ende des Krieges und nach der Rückkehr der britischen Herrschaft verkam das Viertel, in dem Bruce Li wohnte, zu einer überfüllten und gefährlichen und von Bandenrivalität geprägten Umgebung. Und das ist vor allem durch die enormen Flüchtlingsmassen verursacht worden, die nach der Gründung der Kommunistischen Volksrepublik China dann Zuflucht in Hongkong gesucht haben.
Mhm.
Nach dem Ende der Grundschule wurde Bruce Li mit 12 Jahren in Hongkong auf einer renommierten katholischen Knabenschule, dem LaSalle College in Kowloon, zugelassen. Er wurde aber als Jugendlicher von seinen englischen Mitschülern ziemlich unfreundlich behandelt und verspottet, weil sich die Briten in Hongkong einfach den Chinesen überlegen fühlten. Es ist immer eine Kronkolonie gewesen. Und aufgrund seines rebellischen Naturells ließ sich Bruce Lee das halt nicht gefallen und verhöhnte also dann auch zusammen mit seinen chinesischen Freunden die britischen Kinder, was sehr, sehr oft zu Schlägereien führte.
Mhm.
Trotz der Tatsache, dass er vielleicht eher auch ein schwächlicheres Kind war und vor allen Dingen auch extrem kurzsichtig.
Okay.
Ja, aber er hatte halt auf jeden Fall das Selbstbewusstsein zu sagen, foppst du mich, fopp ich dich halt auch.
Mhm.
Die Erfahrungen, die er in der Schule gemacht hat und auch mit den anderen Schülern, brachten ihn dazu, ich sollte halt einen Kampfsport erlernen. Ich bin hier in Hongkong, hier kann man sowas ganz schön gut lernen. Und sein erster Lehrer, das war sein Vater, der ihm die Grundlagen des Wu-Stils des Tai Quan lehrte. Nur die Bewegungen und Übungen sind tendenziell eher sehr langsam und bedächtig. Und darauf hatte natürlich so der Junge Bruce Lee überhaupt gar keinen Bock. Ja, das war ihm viel zu wahrscheinlich meditativ. Und schließlich war dann irgendwann seine Mutter bereit, nachdem er wahrscheinlich relativ lange gequengelt hat, ihm halt eine Kampfkunstausbildung zu bezahlen. Und gerade mit 13 Jahren traf er Yip Man. Das ist einer der bekanntesten Meister des Wing Chun, Kung Fu. Und er trainierte 5 Jahre lang die gesamte Zeit mit ihm. Das Problem war, dass sich viele von den Schülern von Yip Man geweigert haben, mit Bruce zu trainieren. Und zwar, weil er zu einem Viertel Europäer ist. Das war halt vollkommen inakzeptabel. Es galt halt auch die Tradition, wir bringen also auch unsere Kampfkünste unter keinen Umständen irgendjemandem anderen bei, außer unseren Landsleuten. Und du bist halt dann schon tainted. Du bist halt befleckt.
Nicht rein.
Ganz genau. Also bei Harry Potter würde man das einen Schlammblüter nennen. Auf jeden Fall, es gab einen Sparringspartner, den er noch hatte, und der sagte mal in einem Interview, vermutlich wurden im gesamten Clan weniger als 6 Leute persönlich von Yip Man trainiert oder überhaupt teilweise von ihm trainiert. Und einer davon war eben halt Bruce Lee, zum Teil auch, weil er eigentlich ein Schüler war, der Potenzial hatte und auch offen war und Interesse hatte, und die anderen halt ihn ausgeschlossen haben, und das fand Yip Man einfach nicht gut. Bruce Lee verehrte Yip Man Zeit seines Lebens als wirklich sein Lehrmeister und hat gesagt, der hat mir die Grundlagen von dem beigebracht, was ich dann später alles draus gemacht habe. Das habe ich von dem angelernt. Das Wing Chun lag ihm auch, weil Wing Chun Kung Fu verzichtet größtenteils auf Tritte und geht halt sehr, sehr stark auf Körpernähe. Und die Tatsache, seinen Gegner nah an sich ranzulassen, ist für jemanden, der kurzsichtig ist, total gut. Also das war was, was halt wirklich logisch ist, wenn du nicht richtig gut sehen kannst, deinen Gegner, hol ihn ran, dann kannst du den sehen. Aber Bruce wollte natürlich trotzdem auch treten lernen. Und er erlernte dann entsprechende Tritttechnik vom Taekwondo-Meister Joan Ri. Als Jugendlicher in diesem wachsenden Gangumfeld, was ich vorhin beschrieben habe, und aufgrund der Hänseleien seiner Mitschüler, nutzte Lee seine Fähigkeiten, die er erlernt hat, zunächst, um sie relativ konsequent einzusetzen. Deutlich in seinem Umfeld. Auch wenn Yip Man immer wieder seine Schüler dazu angehalten hat, genau das nicht zu tun, sondern dann eher geht in Turniere, macht Wettkämpfe, aber prügelt euch nicht auf der Straße. Bruce entwickelte irgendwann eine sehr, sehr hohe körperliche Leistungsfähigkeit. Und während seiner Jugend entdeckte er eine weitere Leidenschaft für sich, nämlich das Tanzen. Und zwar insbesondere den Cha-Cha-Cha.
Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, Tanzschuh.
Was er nämlich ganz genau, was er auch sehr, sehr, sehr gut konnte. Und er war halt wirklich ein kompletter Athlet geworden. Er besiegte bei einer Schulboxmeisterschaft seine englischen und vermutlich wahrscheinlich deutlich höher gewachsenen und möglicherweise auch schwereren englischen Kontrahenten und gewann halt 1958 die Cha-Cha-Cha-Meisterschaft in Hongkong. Ich weiß allerdings nicht mit wem, weil alleine wird er nicht getanzt haben.
Mutmaßlich.
Nun haben wir hier einen Jugendlichen, der totale Begeisterung für Kampfkunst hat, fürs Tanzen, dementsprechend auch als jugendlicher Kerl auch eine gewisse Begeisterung für Mädchen. Und das, was typischerweise bei so viel Begeisterung eines Jugendlichen für so viele Dinge drunter leidet, sind was?
Die Schulnoten.
Ganz genau richtig. Und er war schon 1956 wegen Aufsässigkeit, schlechter Schulnoten und seines Rufs als Störenfried vom LaSalle College geflogen und wechselte zum St. Francis Xavier's College. Und neben der Tatsache, dass er sich mit seinen Mitschülern geprügelt hat, weil die halt ihn als Chinesen aufs Korn genommen haben und die Chinesen halt die Briten aufs Korn genommen haben, gab es auch immer wieder Straßenkämpfe zwischen den verschiedenen Kampfkunstakademien, die halt gegenseitig gesagt haben, wir brauchen kein Turnier, wir treffen uns halt Samstag um 3 und dann hauen wir uns gegenseitig auf die Fresse, dann wissen wir schon, wer besser ist. Ja, und in einem Interview hat Bruce Lee über diese Zeit gesagt, I was a punk and went out looking for fights. We used chains and pens with knives hidden inside them.
Okay.
Ja, also ich war ein Straßenkind, durchsuchte Kämpfe, wir benutzten Ketten und Stifte, in denen Messern versteckt waren. In denen Messer versteckt waren. Also, es waren schon ernst gemeinte Kämpfe. Ich glaube, die wollten sich schon doll wehtun. Und bei einem dieser Straßenkämpfe kam es dazu, dass Bruce Lee einen seiner Kontrahenten schon ziemlich schwer verletzt hat. Also ich habe verschiedene Quellen dazu gefunden, von ausgeschlagenen Zähnen, Kieferbruch, gebrochenen Armen, sind diverse Dinge dabei, die halt an verschiedenen Stellen nicht gefunden haben. Sagen wir einfach mal so, er hat den, glaube ich, richtig, richtig verkloppt. Und das führte dazu, dass die Eltern des Jungen, den er so verprügelt hat, ihn angezeigt haben. Und auch aufgrund der Tatsache, dass die Polizei schon einmal da war und gesagt hatte so, ey, es wird jetzt echt knapp mit eurem Sohn, haben die Eltern sich entschlossen, naja, aufgrund dieses Vorfalls und wegen der vermeintlich besseren schulischen Möglichkeiten und um sicherzustellen, dass er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft behalten kann, wir schicken ihn jetzt zurück in die USA. Der Junge geht jetzt wieder nach Amerika. So reiste er im April 1959 mit nur 100 US-Dollar im Gepäck in die Vereinigten Staaten. Und auf der Reise verdiente sich Lee ein wenig Geld, indem er Passagieren der ersten Klasse auf dem Schiff Cha-Cha-Cha-Unterricht gab. So stand es in der Wikipedia, oder so steht es in der Wikipedia. Ich habe auch ein paar Dokumentationen gesehen, in denen Interviews der Familienmitglieder, unter anderem auch von seinem Bruder Robert Lee, drin waren. Und in einem dieser Interviews erzählt der Bruder von Bruce Lee davon, dass die Familie Bruce zum Flughafen gebracht hat. Also ob er wirklich dann auf ein Schiff gestiegen ist und Cha-Cha-Cha-Unterricht gegeben hat, ich weiß es nicht. Muss dazu allerdings auch sagen, diese Dokumentation war auf Deutsch synchronisiert. Und ich habe es mehrfach versucht, in dem englischen Original, was dann im Hintergrund noch mitlief, genau zu hören, ob er Port oder Airport sagt. Aber ich konnte es nicht hören, weil ich nicht war und dementsprechend weiß ich nicht, ob es ein Übersetzungsfehler war.
Naja, in der letzten Folge haben wir ja gelernt, dass einer der größten Flughäfen in Seattle ein Wasserflughafen ist.
Tja, aber möglicherweise ist auch einfach diese Geschichte von dem Dampfer und dem Jungen, ja, der da Tanzunterricht gibt, eine wunderschöne Romantisierung von etwas, das nicht so romantisch gewesen ist. Mhm. Auf jeden Fall kam Bruce Lee mit 18 Jahren wieder zurück in die USA. Wie bereits ja eingangs erwähnt, er ist mit 32 Jahren gestorben. Und mit 18 Jahren hatte seine Beeinflussung der Filmlandschaft und Popkultur mit Ausnahme von Filmrollen als Kind in Hongkong noch nicht mal wirklich angefangen. Ja. Wir wissen aber jetzt schon, und behalten wir es mal im Hinterkopf, das ist gar nicht mehr so viel Zeit, die da noch da ist. Mhm. Bruce hatte auf jeden Fall schon immer ein großes Selbstbewusstsein. Das hat ihn ausgezeichnet. Und das hat natürlich die Tatsache, dass er Kung Fu konnte, hat das auch noch verstärkt. Und dieses intensive Studium der Kampfkunst und auch sein Selbstbewusstsein hat ihn irgendwann wirklich zu der Einsicht geführt, dass der wahre Wert der Kampfkunst ist, die Fähigkeiten so zu erweitern, um so viel Selbstsicherheit aufzubauen, bis du an dem Punkt ankommst, an dem du nicht mehr das ständige Verlangen verspürst, deine Ehre durch Kämpfen zu verteidigen. Also darin so gut zu werden, dass du mental sagst, ich kann so gut kämpfen, dass Kämpfen für mich nicht mehr logisch ist und ich dem Ganzen entwachsen bin. Mhm. Nach seiner Ankunft in den USA ist er zuerst einige Monate in San Francisco geblieben. Da hat er bei Freunden der Familie gelebt und natürlich logischerweise erstmal Geld als Tanzlehrer verdient. Und er zog aber dann relativ schnell um nach Seattle. Und als erstes kam er da bei einer Bekannten seines Vaters unter namens Ruby Chow. Ruby Chow betrieb dort ein Restaurant und Bruce arbeitete abends als Tellerwäscher und Platzanweiser und tagsüber holte er seinen Highschool-Abschluss nach. Im März 1961 schrieb er sich dann an der University of Washington ein und studierte Schauspiel, später aber auch weitere Fächer, zum Beispiel Philosophie und Psychologie. In seiner Freizeit, die er da noch hatte, gab er interessierten Kommilitonen in Hinterhöfen, Parks und auf dem Universitätsgelände Kung-Fu-Unterricht. Darunter Bruce Lees erster Schüler und Assistent Jesse R. Glover, da sind wir übrigens. Taki Kimura, der später sein erster offizieller Assistenztrainer und Freund fürs Leben werden sollte, sowie eine junge Frau namens Linda Emery, mit der er am 25.10.1963 ein Date zum Abendessen hatte. Ende 1963 Nachdem er den Sommer bei seiner Familie in Hongkong verbracht hatte, kam er nach Seattle zurück. Und da eröffnete er dann in der Nähe des College Campus sein erstes Yunfang Kung Fu Institut. Also seine erste eigene Kung Fu Schule. Und am 17. August 1964, das war mit Sicherheit nicht ihr zweites Date, sondern schon ihr vielfaches Date, aber da hat er dann sein Date vom 25.10. zum Abendessen geheiratet und dann wurde aus Linda Emery Linda Lee. Sie zogen gemeinsam nach Oakland und dort wohnten sie zunächst im Haus von James Yim Lee. Das ist ebenfalls ein leidenschaftlicher Kampfkünstler und sie hatten sich durch gemeinsame Bekannte kennengelernt und Bruce Lee und James wurden sehr, sehr schnell extrem gute Freunde und zwar so gut, dass Lee in seinem zweiten Yunfang Kung Fu Institut in Oakland den James als seinen Assistenztrainer da eingesetzt hat. Mhm. Natürlich, wenn du mehrere Schulen hast, kannst du nicht in jeder vor Ort sein. Und die Assistenztrainer waren eigentlich dann die Leute, die die Schulen wirklich geleitet haben, real vor Ort. Mhm. Weil die Trainingsstätten relativ exklusiv waren, waren sie finanziell zunächst aber auch nicht so besonders erfolgreich.
Okay.
Weil er ist halt keine riesengroße Bekanntheit gewesen, das ist keine Kette gewesen und zu dem Zeitpunkt war das, was man in den USA gemacht hat, wenn man in irgendeiner Form Kampfsport betrieben hat, asiatischen, war Karate.
Mhm.
Es gab das einfach nicht. Das muss man sich halt auch ja vorstellen, so der Kung-Fu-Craze der 70er Jahre, der dafür sorgt, dass es selbst hier in jeder deutschen Stadt inzwischen verschiedene Kung-Fu-Schulen gibt. Das gab es nicht. Kung-Fu war in der westlichen Welt ja wirklich noch extrem unbekannt. Sie konnten zuerst sich nicht leisten, in ein eigenes Haus zu ziehen. Das hat Bruce relativ gestört, weil Linda war nämlich das erste Mal schwanger. Was Bruce aber gemacht hat, ist, er hat sich mit extremer Perfektion und Leidenschaft der Entwicklung seiner ersten eigenen Kampfkunstmethode gewidmet. Und diese wurde bekannt als Bruce Lee's Jeet Kune Do oder Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das steht für der Weg der eingreifenden oder abfangenden Faust. Das Besondere an seinen Schulen war, dass er dort definitiv einfach jeden trainiert hat, so wie er selber sagte, dessen Herz am rechten Fleck ist und der Bock drauf hatte, da was zu lernen und offen war, was zu lernen. Und eigentlich waren ja die chinesischen Kampfkünste aufgrund der Sicht der oder aus der Sicht der anderen Meister auf keinen Fall dafür da, irgendwie sie westlichen Leuten beizubringen. Ja, er hat gesagt, das ist für mich vollkommen egal, ich trainiere alle und es war für ihn auch so seine Art zu sagen, ich möchte damit eine Brücke schlagen zwischen Ost und West. Wir sollten uns nicht irgendwie voneinander trennen, wir sollten uns einander öffnen. Und dass diese Kampfkunstschulen geben mir die Möglichkeit, einfach den Leuten hier vor Ort etwas mitzugeben, was für mich in meiner Kultur absolut klar verwurzelt ist und öffne ihnen dadurch die Tür auch nach Asien. Andere asiatische Kung-Fu-Meister waren natürlich alles andere als begeistert davon. Er musste ja schon in Hongkong ganz alleine trainieren oder fast alleine trainieren, weil die Schüler gesagt haben, du bist Vierteleuropäer, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und von einigen anderen Kung-Fu-Meistern wurde ihm dann ein Ultimatum gestellt, dass er entweder definitiv aufhören soll, Nicht-Asiaten zu trainieren oder sie würden einen Kampf veranstalten, wo er dann gegen einen von ihnen ausgewählten Kämpfer antreten müsste.
Okay.
Was sie dabei nicht bedacht haben, ist, das ist Bruce Lee. Und Bruce Lee hat gedacht, super. Kommt mal.
Mhm.
Ja.
Mein Pseudonym ist aus Maul.
Ganz genau. Dieser Kampf muss sehr, sehr kurz gewesen sein. Also nur wenige Minuten lang. Und Bruce Lee hat sich wohl danach relativ stark darüber geärgert, weil er gesagt hat, das hat so unglaublich lange gedauert, das geht gar nicht. Ich muss viel, viel besser werden. Und es war halt danach weiterhin so, er hat trainiert, wen er trainieren wollte. Und er hat gesagt, wenn ihr in meine Schule kommen wollt und was lernen wollt, kommt vorbei. Meine Tür ist allen offen. Es gibt ja so die Redewendung, man muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann kann das alles für dich verändern. Diesen Moment gab es, glaube ich, auch in der Karriere von Bruce Lee. Und der kam im Zuge der ersten internationalen Karate-Meisterschaften in Long Beach im Jahre 1964. Bruce Lee war nämlich von Ed Parker. Ed Parker ist so der Vater des amerikanischen Kenpo-Karate, so habe ich es mehrfach gelesen. Von dem wurde er eingeladen, während der Meisterschaften das halt weitestgehend unbekannte Kung-Fu vorzustellen, zumindest das im Westen unbekannte Kung-Fu, und halt darüber zu berichten. Und dort führte er dem verblüfften Publikum seinen One-Inch-Punch vor. Hast du davon mal Aufnahmen real gesehen? Ich habe jetzt, als ich mich mit dieser Folge beschäftigt habe, das erste Mal gesehen. Ein Inch sind gerade mal 2,5 Zentimeter. Und man sieht halt in diesen Aufnahmen, dass der Typ wirklich zusammensackt. Und das sieht ja wirklich so aus, als würde eine Welle von Energie durch den Körper gehen, in die Faust gehen und er würde einfach nur ganz kurz nach vorne zucken und der andere sackt einfach zusammen. Und ich finde, man sieht sehr gut, dass es nicht gestellt ist.
Genau, es ist dieses Ding, für die, die es nicht kennen, einfach, es geht darum, einen extrem kurzen, extrem fokussierten Schlag zu machen. Also nicht das Ding, was man intuitiv tun würde, so weit wie es geht, ausholen und lang durchziehen, sondern wirklich die Schlaghand nur um 1 Zoll zu bewegen. Und es gibt dafür ja auch so physikalisch einen Hintergrund dazu, wie es wirklich möglich ist, dass man tatsächlich die Energie aus dem Boden nimmt, durch den ganzen Körper aufnimmt und im Grunde jede Phase des Körpers dazu bringt, die Energie auf diese Faust zu fokussieren. Das ist wirklich irre. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie gestellt. Das ist irre und es geht wirklich. Meister dieser Technik sind in der Lage, Rippen zu brechen auf die kurze Distanz.
Es ist echt Hammer. Also dieses Bild von dem Typen, der sich ganz komisch bewegt, bis halt seine Hand dann einmal kurz nach vorne geht, aber ja auch nur minimal, weil das sind ja wirklich 2,5 Zentimeter, sind nichts. Das sieht ja fast so, also du würdest es ja nicht mal als Schlag bezeichnen. Mhm. Das ist echt, echt schon sehr, sehr krass. Also wie Chris das gesagt hat, schaut euch das mal an. Aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner sieht's, dann bringt das auch nicht so viel. Das heißt, in so einem Moment ist es dann auch richtig, dass der Richtige dabei zuguckt. Und das war in diesem Fall Jay Sebring. Und zwar ist das ein Friseur.
Okay.
Ja, das ist ein Friseur aus Hollywood. Der Sebring wusste nämlich, dass sein guter Freund William Dozier auf der Suche nach einem asiatischen Darsteller für eine neue Serie war. Die sollte Charlie Chan's Number One Son heißen. Und dieser Sebring, dieser Friseur, erzählte Dozier, möglicherweise sogar beim Haareschneiden, ja, dann von dem Auftritt von Lee und sagte, ey, das ist total unglaublich gewesen. Wahrscheinlich hat er genauso verdutzt darüber berichtet, wie wir es jetzt gerade gesagt haben. Und hat gesagt, das war der absolute Wahnsinn, was ich da gesehen habe. Dozier hat dann gesagt, okay, ich rufe jetzt den Ed Parker an und lass mir davon mal eine Aufnahme zukommen. Ich würde das gerne mal sehen, weil das ist aufgezeichnet worden. Und war auch total begeistert und dachte, wow, das ist echt cool. Und hat dann Bruce Lee nach L.A. zu Probeaufnahmen eingeladen. Und die sind aus beider Sicht auch extrem gut verlaufen. Die waren zufrieden mit sich gegenseitig und dachten beide, alles klar, das geht jetzt los. Aber die Firma von Dozier, Greenway Production, die hatte zu dieser Zeit eine relativ erfolgreiche Serie am Laufen. Und da hat gesagt, oh, wir wollen vielleicht jetzt keine Serie über einen Asiaten machen, sondern wir wollen lieber eine zweite Serie machen, die so ist wie die erste. Die erste, die so gut gelaufen ist, war eine Serie mit den Schauspielern Adam West und Burt Ward in den Hauptrollen. Mhm. Die kennst du vielleicht. Mhm. Ja, ich sag einfach mal nur.
Batman!
Ganz genau richtig. Ja, das war eben die wunderbare Batman-Serie aus den 60ern. Und weil die halt so erfolgreich war, hat Dozier sich gesagt, ich mache jetzt nicht diese asiatische Serie. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum. Am 1. Februar 65 kommt das erste Kind von Bruce und Linda auf die Welt. Bruce Brandon, andersrum, nicht Bruce Brandon, sondern Brandon Bruce Lee. Man kann es leicht verwechseln. Brandon Bruce, Bruce Brandon. Da könnte man auch einen Zungenbrecher draus machen. Brandon Bruce. Also, es ist eigentlich ganz niedlich. Bruce Lee war total vernarrt in seinen Sohn und nannte ihn den einzigen blonden und blauäugigen Chinesen der ganzen Welt. Weil das war er nämlich als Kind. Ist halt zu einem großen, oder ist halt halb Chinesen, ja, sein Vater schon Viertel, ist zu einem, zu, keine Ahnung, 5/7 oder was weiß ich nicht, was ist er ja Chinese. Und, aber er ist trotzdem blond und blauäugig. In der asiatischen Kultur ist es so, dass der Sohn die Familientradition fortsetzt. Und Bruce Lee hatte sich dementsprechend auch exorbitant einen Sohn gewünscht. Nur eine Woche nach der Geburt seines Sohnes, nach dieser glücklichen, schönen Nachricht, gab es dann aber auch ziemlich schreckliche, tragische Nachrichten, weil nur eine Woche später ist der Vater von Bruce Lee gestorben. Und er ist dann direkt nach Hongkong geflogen zu seiner Beisetzung. Und Linda und Brandon sind dann nachgekommen und haben dann als Familie einige Zeit in Hongkong verbracht. Bruce stand dauerhaft weiter mit William Dozier in Kontakt, weil er sich gesagt hat, ich will auf jeden Fall in Hollywood Fuß fassen. Ich will das packen, ich will da groß rauskommen und ich habe das Potenzial dazu. Und im September ging es dann für die Familie zurück in die USA. Und die eben angesprochene Serie Batman und Robin, die hat dann Dozier dazu gebracht, wir machen jetzt eine zweite Superheldenproduktion. Und zwar The Green Hornet. Und da gibt es einen Asiaten drin, das ist voll gut. Denn The Green Hornet handelt ja von dem milliardenschweren Zeitungsverleger Britt Reed und seinem asiatischen Butler Kato. Kato wurde dann von Bruce Lee gespielt und die Familie zog nach L.A., damit er dann vernünftig seine Rolle spielen konnte.
Ja, und Bruce Lee in der Serie, oder beziehungsweise doch in seiner Rolle in dieser Serie, Kato, könnt ihr auch im Episodenbild sehen.
Ah, sehr schön. The Green Hornet war aber leider kein Erfolg. Nach 6 Monaten und 26 Folgen wurde die Sendung wieder abgesetzt. Dozier hat aber versucht, das dem Ganzen wirklich noch einen Kick zu geben. Und er hat darum eine Crossover-Episode gemacht. Es gibt also eine Crossover-Episode mit Batman und Robin und auf der anderen Seite dann The Green Hornet und Kato. Und laut ursprünglichem Drehbuch sollte Kato in einem Kampf gegen Robin antreten und verlieren. Woraufhin Bruce gesagt hat, nö, ja, ich kämpfe nicht gegen den und verliere, passiert nicht, ja. Burt Ward muss aber einer gewesen sein, der am Set auch wohl ganz gerne mal angegeben hat und noch erzählt hat, so, ich hab sowieso einen schwarzen Gürtel und ich zeig's dem Lee schon. Ja. So, was hat Bruce dann gemacht? Bruce hat am Set Gerüchte gestreut, dass er den Typen wirklich vermöbeln würde. Wenn es an die Szene kommt, dann haut er dem auf die Augen. Ja. Und wenn er ihn am Set gesehen hat, hat er kein Wort mit ihm gesprochen, hat ihn komplett ignoriert und hat dann einfach nur immer irgendwas gemurmelt und ist weggegangen. So, und Burt Ward hat halt wahrscheinlich irgendwann gedacht, okay, das ist ein Psychopath und der bringt mich einfach um. So. Adam West hat später dem Darsteller von der Green Hornet erzählt, dass Burt Ward wirklich richtig die Hosen voll hatte. Ja, weil er einfach davon ausgegangen ist, okay, da kommt jetzt der Typ, der das wirklich kann und ich esse jetzt für die nächsten 2,5 Jahre Suppe. Aus dem Schnabelbecher, wenn es gut läuft. Bruce Lee hatte mit Kato den Fuß in der Tür aber. Ja, weil die Teenager damals, die fanden Kato mega cool. Weil er ist halt nun mal in dem, was er gezeigt hat, in dem, was er da an Kung Fu gezeigt hat, auch total seiner Zeit voraus gewesen, weil er halt mega schnell war und mega, mega gut da drin war. Und es war nur eine Nebenrolle, aber er hat Fanpost wie ein Hollywood-Star gekriegt. Und durch einige Bekannte, die er auch in der Filmindustrie gemacht hatte, zum Beispiel James Coburn, Steve McQueen und dem Drehbuchautor Sterling Siliphant, ich weiß nicht, kennst du zufällig In der Hitze der Nacht?
Mhm.
Das ist von Sterling Siliphant. Und der hat auch Over the Top mit Sylvester Stallone geschrieben. Also durch deren Kontakt bekam er im Anschluss Rollen in Fernsehserien wie Ironside, wie Blondie und Here Come the Brides, damit er zumindest irgendwie weiter im Blickfeld der Öffentlichkeit bleiben konnte. Aber natürlich war das kein riesengroßer Erfolg. Neben diesen kleineren Auftritten war er dann aber auch als Kampfkoordinator bei Filmen aktiv. Und er stieg relativ schnell zum gefragtesten Kampfkunstcoach in Hollywood auf. Das beendete auch erstmal so ein bisschen seine finanziellen Sorgen, weil wenn du dann halt wirklich der private Trainer der Stars bist, dann musst du nicht mehr um deine Miete bangen.
Ja.
Aber Bruce will halt Schauspieler sein. Sehr krass ist, dass neben den Schauspielern auch einige der besten amerikanischen Karatekämpfer, ja, zum Beispiel Joe Louis, Chuck Norris, Mike Stone und Luis Delgado, sich halt mit ihm ausgetauscht haben und direkt bei ihm trainiert haben, also gesagt haben, der Typ kann mir helfen. 1968 hatte Bruce Lee dann in Marlowe, das ist der Film Der Dritte im Hinterhalt, an der Seite von Hauptdarsteller James Garner seinen ersten Auftritt in einem abendfüllenden Hollywood-Film. Und am 19. April 1969 kam Shen Li, seine Tochter, zur Welt.
Mhm.
Im selben Jahr richtete sich Bruce Lee mit seiner Idee vom ultimativen Martial-Arts-Film an James Coburn und Sterling Siliphant. Und sie wollten dann Warner Brothers mit an Bord holen und wollten halt wirklich den Martial Arts Film, an dem die USA mitproduziert haben, machen. Aber Warner Brothers hat irgendwann gesagt, nach anfänglicher Begeisterung, nee, wir machen das Projekt doch nicht.
Okay.
Sie haben einfach Realisierungsschwierigkeiten und wahrscheinlich auch zu hohe Kosten gesehen. Gesagt, so, oh, ob das aber auch wirklich ein Blockbuster wird, in dem wir jetzt richtig Geld reinstecken können, das weiß ich nicht. Die haben also versucht, das Drehbuch zu schreiben für einen Film, der heißt Das Geheimnis des blinden Meisters, The Silent Flute, der halt nie entstanden ist. 1970 begannen Bruce Lee und Sterling Siliphant die Zusammenarbeit zur Pilotfolge der Fernsehserie Longstreet, in der sich Lee in der Rolle des Kampfkunstexperten regelrecht selbst spielt. Und die Publikumsresonanz für diese Rolle, weil sich selbst spielen, das konnte er, war einfach brillant. Die Leute haben es abgefeiert wie sonst was. Das war 1970. Wir haben vorhin gehört,
ja,
1973
ist schon durch.
Ist durch. Wir reden von dem Typ, der den Kung-Fu-Film revolutioniert hat.
Mhm.
Das, was er bisher noch nicht gemacht hat.
Ist ein Kung-Fu-Film
drin. Ist ein Kung-Fu-Film drin. Genau. Also, er hat nur noch 3 Jahre oder nicht mal mehr komplett 3 Jahre. Und das, was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, als er versucht hat, dieses Drehbuch umzusetzen über seinen Martial-Arts-Film, ist, dass er in China und insbesondere in Hongkong ein absoluter Star geworden war.
Okay.
Und zwar ein wirklicher Star durch The Green Hornet. The Green Hornet lief zuerst in China und in Hongkong als The Green Hornet, aber dann später unter einem anderen Namen. Weißt du, welcher Name?
Ich würde jetzt auf sowas tippen wie Kato and the Green Hornet.
The Kato Show. Vergiss Green Hornet. Einfach nur das Ding hieß dort The Kato Show. Weil was braucht man auch Britt Reed, diesen komischen Milliardär? Der hat einen Butler, der ist viel, viel cooler. Also The Kato Show. Bruce ist nach Hongkong gereist und hat dort diverse Radio- und Fernsehinterviews gegeben. Und wenn man an Filme und Hongkong denkt, wir wissen ja, Hongkong hat schon lange ein wirklich großes Filmbusiness.
Mhm.
Und die haben auch, gerade was Masse angeht, wirklich unglaublich viel produziert. Und Anfang der 70er Jahre hatten die Shaw-Brüder in Hongkong fast ein Monopol in der Filmbranche. Die Vornamen der beiden Shaw-Brüder habe ich gelesen und ich weiß nicht, ob es ein Hoax war, aber es kann natürlich wirklich sein. Aber ich habe im ersten Moment so gelacht, weil die heißen Run Run und Run Me. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gegebenenfalls auch Spitznamen sind und das nicht direkt, aber ich fand das relativ witzig. Und die haben Bruce Lee ein Angebot gemacht über einen 7-Jahres-Vertrag mit einer wöchentlichen Gage von $200. Und Bruce Lee hat dann gesagt, das mache ich nicht. Es war vor allem mit Sicherheit also gerade finanziell nicht das, was er sich vorgestellt hat, weil er ja Hollywood gewohnt war. Der hat mit Sicherheit als Trainer der Stars mehr Geld verdient und hat halt abgelehnt. Es gab aber noch einen weiteren Produzenten aus Hongkong, der heißt Raymond Chow. Ja, also die Shaw-Brüder oder Raymond Chow. Raymond Chow war ein ehemaliger Mitarbeiter der Shaw-Brüder. Und das ist der Gründer des Golden Harvest Studios. Und der hat Bruce Lee ein vernünftiges Angebot über 2 Filme gemacht, wo er die Hauptrolle spielt. Und Bruce hat gesagt, okay, ich will in Hollywood packen, aber ich habe einfach dort gerade, ich habe keinen Auftrag. Mhm. Und bevor ich nichts mache, dann nehme ich hier die Chance, mal diese Filme zu drehen.
Ja.
Vielleicht hatte ja Linda Lee da auch ein Wörtchen mitzureden, so von wegen, ja, wir bleiben jetzt komplett hier und 2 Filme, was nicht 7 Jahre dauern sollte, da konnte er sie vielleicht auch zu überreden. Im Juli 1971 gingen dann die Dreharbeiten zum Film Bruce Lee, die Todesfaust des Cheng Li los. Der internationale Titel lautet The Big Boss. Und damit haben wir hier die Brücke zu unserer Folge über Hideo Kojima, denn Big Boss spielt ja bei Metal Gear Solid auch eine ganz, ganz große Rolle. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, ob Hideo Kojima in irgendeiner Form potenziell davon beeinflusst worden ist. Ich meine, okay, bei ihm im Spiel gibt es weniger Kung-Fu, aber kann ja trotzdem sein.
Er soll ja ein extremer Filmbuff gewesen sein, als Kind schon dementsprechend die Filme hat er Karate bekommen.
Hundertprozentig. Es war aber auch inzwischen die Pilotfolge von Longstreet ausgestrahlt worden. Und ich hatte ja gesagt, wo er sich selber gespielt hat, das hat richtig gute Kritiken bekommen. Und das Engagement wurde um 3 weitere Folgen verlängert. Den Vertrag dazu hat er unterschrieben, als er aus Thailand wieder da war, wo halt die Todesfaust des Chang Li, The Big Boss, gedreht wurde. Und nachdem diese 3 Folgen ausgestrahlt waren, wurde er mit Angeboten von Paramount und Warner überschüttet. Aber Bruce Lee hat gesagt, nee.
Ich erfülle jetzt erstmal meinen Vertrag.
Genau, ich gehe jetzt nach Hongkong. Ich habe da nämlich einen Vertrag über 2 Filme und den mache ich jetzt. Im Oktober 1971 kam dann The Big Boss in die Kinos in Hongkong. Und ich habe eine sehr schöne Doku gesehen, wo ein Interview mit Linda Lee drin ist, wo sie dann halt von der Filmpremiere von The Big Boss erzählt. Und sie sagte halt, naja, das mit dem Kinopublikum in Hongkong zu der Zeit, das war halt so eine Sache. Wenn der Film, den die gesehen haben, nämlich wirklich schlecht war, ja, dann haben die den Kinobetreiber das spüren lassen. Gerne auch mal mit Messern an seinen Sitzen. Das heißt, die haben halt das Kino kaputt gemacht, wenn der Film scheiße war. So, und Bruce und Linda sitzen da im Kino und Bruce denkt so, okay, ich kenne diese Gewohnheiten, ich weiß, wie die Leute hier so sind. Ja, gucken wir mal, wie es wird. Und es ist Stille den gesamten Film. Ja, und Linda sagt halt, der ist richtig nervös geworden, weil er einfach nur dachte, ach du Scheiße, die hassen den Film. Mhm. Ja, die hassen alles, was sie da gerade sehen. Und wenn das Licht gleich angeht,
bin ich doof.
Ist hier Meuterei, aber richtig Luzi. War aber nicht so, dass was nämlich passiert ist, als das Licht anging, ist, die Leute haben tosenden Applaus von sich gegeben. Und dieser Film hat alle bis dahin bestehenden Kinorekorde des Mandarin Film Circuits gebrochen. Und dementsprechend haben noch im selben Jahr die Dreharbeiten für den nächsten Film, Bruce Lees zweiten Film, begonnen. Todesgrüße aus Shanghai. Im internationalen Titel Fist of Fury. Und der hat bei seiner Uraufführung im März 72 wieder den Einspielrekord von The Big Boss übertroffen. Den Erfolg dieser beiden Filme, den fanden natürlich 2 Leute echt nicht cool. Und das waren die 2 mit den witzigen Namen.
Run, 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 Run Me.
Ganz genau. Und Run, Run, Shaw muss dann Bruce Lee wohl ein echt unmoralisches Angebot gemacht haben, nämlich, hier ist ein Blankoscheck. Unterschreib, trag was ein, was du möchtest. Und Bruce hat dann gesagt, weißt du was, ist ein super Angebot, aber nö, ich setze mich jetzt mal mit Raymond zusammen und guck mal, was wir als nächstes so machen.
Mhm.
Ja, weil er war wohl jemand, der wirklich gesagt hat, so ich ehre auch meine Vereinbarungen absolut. Und in seinem nächsten Film, über den er dann auch mit Chow gesprochen hat und der auch gemacht worden ist, wollte Bruce dann seine eigenen Ideen umsetzen. Und das war Die Todeskralle schlägt wieder zu, internationaler Titel Way of the Dragon. Das ist der Film, den wir, glaube ich, alle am ehesten im Hinterkopf haben, weil wir sehen, ich zumindest sehe, wenn ich an Bruce Lee denke, als erstes Bruce Lee gegen Chuck Norris in Rom.
Mhm.
Bruce Lee war Hauptdarsteller, Regisseur, Drehbuchautor und Kampfchoreograf für den Film. Und gerade die Kampfszenen, insbesondere der Kampf gegen Chuck Norris im Kolosseum, ist es ja, glaube ich, ja, ging in die Filmgeschichte ein. Ja, und wieder bricht Lee alle Rekorde, zumindest in Hongkong. Der Film spielt 5 Millionen Hongkong-Dollar ein und 11 Millionen US-Dollar. Das klingt aus heutiger Sicht natürlich wie gar nichts, aber eine solche Filmproduktion in den 70ern hat auch nicht im Ansatz das gekostet, was sie heute kostet. Mhm. Also hat er diesen Film gemacht und danach macht ja Bruce Lee nicht Pause. Sondern es ging direkt weiter zum nächsten Projekt, nämlich zu seinem Film Bruce Lee Game of Death, Mein letzter Kampf. Den konnte er aber nicht fertigstellen, weil er dann das Angebot bekommen hat, worauf er wahrscheinlich wirklich gewartet hat, nämlich die Hauptrolle in dem Film Der Mann mit der Todeskralle. Ja, zuerst kam Die Todeskralle schlägt wieder zu, Way of the Dragon, und dann kommt später der Film Der Mann mit der Todeskralle, Enter the Dragon, die aber, soweit ich weiß, nichts miteinander zu tun haben. Also ich kenne nur Way of the Dragon, dementsprechend, ich glaube nicht, dass sie etwas miteinander zu tun haben. Und zwar, das war eine amerikanisch-chinesische Koproduktion, was erstmal so oder so Anfang der 70er was richtig Besonderes war, dass eine Firma aus China und eine Firma aus den USA was zusammen gemacht haben. So. Und es war halt, dieser Film war das absolute Ding, was Bruce Lee einfach die Anerkennung gebracht hat, die man ihm heute auch immer nachsagt. Das ist der Film, mit dem er ja den Kung-Fu-Craze der 70er Jahre ausgelöst hat. Als der in die Kinos kam, sind die Leute durchgedreht. Also der Impact von diesen gerade mal 98 Minuten ist da nicht zu unterschätzen. Ich habe mal einen kurzen Ausschnitt aus einer Kritik mitgebracht. Die Kampfszenen spielen ob der James-Bond-mäßigen Kriminalgeschichte und verschiedener Nebenerzählungen, vor allem in der ersten Hälfte, eine weniger große Rolle, als man das bei einem Kung-Fu-Film erwarten würde. Wenn dann aber die Fäuste und Beine fliegen, und so selten ist das nun auch nicht der Fall, ist ästhetischer Genuss garantiert. Die Präsenz der Kampfsportlegende Bruce Lee, raffinierte Kameraeinstellungen, ein wohldosierter Einsatz von Zeitlupen und die ausgefeilte Choreografie zwingen den Blick des Zuschauers auf die Leinwand. Auch wenn gerade nicht Bruce Lee, sondern einer seiner Mitstreiter kämpft. So ist es auch, aber nicht ausschließlich, die perfektionierte Inszenierung der Kämpfe, die Bruce Lees letzten vollständig abgedrehten Film zum Klassiker macht. Aus der unüberschaubaren Masse der Kung-Fu-Filme seiner Zeit sticht der Mann mit der Todeskralle jedenfalls klar heraus. Die Dreharbeiten zu dem Film waren richtig hart und anspruchsvoll, sowohl physisch als auch psychisch. Und das führt dazu, dass am Nachmittag des 10. Mai 1973 Bruce Lee auf den Gängen der Golden Harvest Studios zusammenbricht. Er wird mit Atemnot und Schüttelkrämpfen umgehend ins Krankenhaus gebracht und nach eingehender Untersuchung in Hongkong und anschließend auch in L.A. wird bei ihm ein Hirnödem festgestellt, also die Hirnschwellung und ein epileptischer Anfall, den er gehabt haben soll. Er kriegt diverse Medikamente verschrieben und relativ beruhigt geht er mit Linda und wieder zurück nach Hongkong, um auf jeden Fall Game of Death fertigzustellen. Am 20.07.1973 war er zu einer Besprechung zu dem Film im Haus seiner Filmpartnerin Betty Ting Pai und hat ihr gesagt, ich habe ganz schöne Kopfschmerzen. Und sie hat ihm Schmerzmittel gegeben und er wollte sich hinlegen. Später wurde Bruce Lee bewusstlos gefunden und sämtliche Wiederbelebungsversuche waren vergebens. Laut Obduktionsbericht und diversen medizinischen Gutachten starb Bruce Lee an den Folgen einer Hirnschwellung, ausgelöst durch eine allergische Reaktion auf das verabreichte Schmerzmittel. Mhm. Einer Untersuchung aus dem Jahr 2005 zufolge könnte er aber auch an einem epileptischen Anfall bei dem Herz- und Lungentätigkeit Versagten gestorben sein.
Okay.
Dadurch, dass so ein früher Tod natürlich auch da viele Verschwörungstheorien mit sich brachte, ist auch lange nochmal geschaut worden, was ist wirklich passiert. Und das letzte an medizinischem Stand, was ich finden konnte, das war, ich glaube, aus 2017, war, dass Bruce Lee möglicherweise an einer Nebenniereninsuffizienz gelitten hat, die ihn schlussendlich getötet hat. Der hat sich nämlich 1970 sehr, sehr schwer am Rücken verletzt beim Trainieren. Er hatte einen Bandscheibenvorfall. Und seine Ärzte haben ihm geraten, mach das, was du machst, nicht weiter. Das ist nicht gut für deinen Rücken. Das hat ihn natürlich nicht abgehalten und er hat immer Wege gesucht, wie kann ich das machen? Und das, wie kann ich das machen, hat er umgesetzt durch regelmäßige und wohl auch dann natürlich hochdosierte Cortisonspritzen. Und die regelmäßige Verabreichung hat möglicherweise zu dieser Nebenniereninsuffizienz geführt, sodass möglicherweise das die eigentliche Ursache seines Todes gab, seines Todes war. Linda Liebe berichtet auch später von Symptomen, von Appetitlosigkeit, die eigentlich alle zu dieser Nebenniereninsuffizienz passen. Und auch im letzten Film, den er gedreht hat, ist es schon so, dass er Gewicht verloren hat und dass man auch merkt, dass seine Hautfarbe sich verändert, dass seine Hautfarbe dunkler wird.
Okay.
Am 25. Juli 1973 gab es in Kowloon in Hongkong eine feierliche Trauerzeremonie, bei der außer Verwandte und engsten Freunden auch sehr, sehr viele Stars und Filmleute anwesend waren. Wenige Tage danach überführte Linda den Sarg in die USA und am 30. Juli 1973 wurde Bruce Lee in Seattle auf dem Lakeview Cemetery beigesetzt. Ich weiß nicht, ob du den Grabstein vor Augen hast. Das ist so ein rötlicher Grabstein. Den kenne ich zum Beispiel aus unheimlich vielen Kampfsportfilmen meiner Jugend, weil dieses Grab da immer wieder eine Rolle gespielt hat. Bruce Lee ist während der laufenden Produktion von Game of Death ums Leben gekommen. zusätzlich tragisch ist, dass das in seiner Familie natürlich dann nicht nur einmal passieren sollte, sondern dass sein Sohn das genau gleiche Schicksal erleiden sollte. Mhm. Denn bei den Dreharbeiten zu The Crow 1993 wurde Brandon Lee getötet. In der Waffe, mit der auf den Hauptdarsteller geschossen werden sollte, klemmte noch ein Projektil. Da sich die Produktion nämlich in Zeitverzug befand, hatte man für einige Schussszenen keine Dummies verwendet, sondern echte Patronen, denen man lediglich das Schießpulver, aber nicht die Zündhütchen entfernt hatte. Mhm. Und dadurch wurde ein Projektil von einer solchen Patrone in den Lauf getrieben, wo es stecken geblieben ist. Und als dann die Platzpatrone, die dahinter saß, ausgelöst wurde, ist das Projektil abgeschossen worden und hat Brandon Lee erschossen. Ja, aber auch schon 73 endet die Geschichte von Bruce Lee, der auf jeden Fall den Kampfsportfilm revolutioniert hat. Bis dahin waren Kampfsportfilme, das muss man auch noch sagen, größtenteils die aus Asien waren, alle voller Wirework, also wirklich, dass Leute durch die Luft geflogen ist, alles sehr magisch und mystisch war. Und genau das hat ja Bruce Lee nicht gemacht, sondern Bruce Lee hat immer gesagt, nein, ich will Realismus sehen.
Ja.
Ja, das muss möglich sein. Ich will keine Tricks dabei, sondern das muss eine echte, glaubhafte Kampfszene sein, die du vor dir siehst, ansonsten bringt das nichts.
Mhm.
An dieser Stelle möchte ich auch gerade nochmal für euch alle, die vielleicht Interesse an Bruce Lee haben und die jetzt gerade einen Podcast hören, eins erwähnen. Linda Lee betreibt seit, ich glaube, 2017 durchgängig schon den Bruce Lee Podcast.
Ah.
Also wenn ihr Lust auf mehr von Bruce Lee habt, abonniert den Bruce Lee Podcast. Ich glaube, da werdet ihr mehr über Bruce Lee bekommen. Da gehe ich ganz schwer davon aus. Aber es wäre keine Wixpedition, wenn ich nicht am Ende nicht zumindest noch eine kleine Ansammlung von ein paar Fakten hätte. Seine abergläubische Mutter nannte Bruce Lee als Kind häufig Saifon. Saifon bedeutet kleiner Phönix. Und das ist eigentlich ein Mädchenname. Und das hat sie darum gemacht, weil sie die bösen Geister tauschen wollte. Sie hatte nämlich schon mal einen Sohn verloren und hat halt gedacht, ey, wenn ich das Kind mit einem Mädchennamen mal anrede, dann wissen die bösen Geister nicht, dass das ein Sohn ist und holen den nicht. Schon bei den Dreharbeiten von The Green Hornet wurde klar, dass Bruce wohl was ganz Besonderes ist. Das habe ich an zwei Quellen gefunden und das fand ich wirklich, wirklich interessant. Nämlich, dass sie damals festgestellt haben, wir brauchen mehr Frames, weil man das überhaupt nicht wirklich sehen kann, was der macht. Mhm. Wenn wir in 24 Frames, wir brauchen 32 Frames. Die haben 32 Frames für seine Kampfsequenzen gedreht.
Ja, also Erklärung dazu, um einen Film dazu zu bringen, dass er aussieht wie ein bewegtes Bild, braucht man eine gewisse Anzahl an Bildern pro Sekunde. Wie man es gar nicht so richtig perfekt macht, kennt man aus alten Charlie Chaplin Filmen und so weiter, die mit 18 Rahmen gedreht wurden, wo das Ganze noch so ein bisschen komisch aussieht, einfach die Bewegung. Heutzutage ist 24 oder 25 Frames der Standard. Ab da sieht eine Bewegung einfach realistisch aus und immer wenn man sehr schnelle Bewegungen hat, tendiert man dazu, noch mehr Frames zu nehmen, noch mehr Rahmen. Das hat natürlich zum einen technische Probleme und zum anderen schlicht und ergreifend auch einen Kostenfaktor, denn ich brauche einfach mehr Zelluloid. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo eben noch nicht Festplatte, sondern Zelluloid das Medium war, war das auf jeden Fall ein Thema.
Aber man konnte es halt überhaupt gar nicht richtig sehen, weil es geht dann doch bei einer sehr schnellen Bewegung, geht bei 24 Frames immer noch zu viel Information verloren.
Richtig.
Trotz der Tatsache, dass Bruce Lee so trainiert war, konnte er einen Sport wohl gar nicht. Und den hat er auch gehasst. Und das vereint ihn mit sehr, sehr vielen anderen Asiaten. Ich habe das ja auch auf Asienreisen gerade von vielen Asiaten in der Nähe des Meeres erlebt, was mich sehr gewundert hat. Nämlich, er konnte nicht schwimmen.
Mhm.
Und seine Frau und sein Bruder haben in späteren Interviews berichtet, dass Bruce einfach Schwimmen gehasst hat. Und im Wasser sein gehasst hat. Also der hat sich gewaschen oder so, aber halt Schwimmen war, ne? Ganz fürchterlich. Wir haben es ja eingangs schon gehört. Bruce Lee wollte halt nicht im Wasser baden, sondern Bruce Lee wollte Wasser sein.
Ja.
Ja, es war vielleicht dann auch der Neid. In der deutschen Kinosynchronisation von Die Todeskralle schlägt wieder zu, wird Bruce Lee von Thomas Danneberg gesprochen. Das ist die deutschsprachige Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Terence Hill.
Sehr schön.
In Der Mann mit der Todeskralle, ja, also dem danach folgenden Film, ist es aber Arne Elsholz. Das ist die Stimme von Tom Hanks, Bill Murray, Kevin Kline, Jeff Goldblum und Eric Idle. Weißt du, wo die Stadt Mostar ist?
Irgendwo im Nahen Osten.
Die Stadt Mostar, das ist die größte Stadt in Herzegowina.
Ah, ich weiß, bei einer ganz anderen. Ja, okay, ja.
Weißt du, was die Stadt mit Bruce Lee zu tun hat?
Nein.
Am 26. November 2005 wurde in Mostar an seinem 65. Geburtstag eine Statue von Bruce Lee enthüllt. Jetzt fragt man sich, warum steht diese Statue von Bruce Lee in Mostar? Wieso? Die Statue ist aufgebaut worden auf Initiative der Mostarer Jugendgruppe Städtische Bewegung Mostar mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Kulturstiftung des Bundes und des Bundes. Ja, und zwar nach Aussage des Bewegungssprechers Nico Raspudic fiel die Wahl auf den verstorbenen Bruce Lee, weil alle sich mit ihm identifizieren könnten. Mit der Statue soll ein Zeichen gegen die ethnische Zerrissenheit auf dem Balkan gesetzt werden. Und darum steht in Herzegowina eine Statue von Bruce Lee.
Irre.
Und nun der letzte Bogen zu einer anderen Wixpeditionsfolge. Du weißt, was jetzt kommt. Natürlich hat Bruce Lee was?
In seinem Passiertel stehen gehabt?
Nein, am 28. April 1993, 20 Jahre nach seinem Tod, wurde Bruce Lee natürlich einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verliehen.
Tada!
Selbstverständlich. Es versammelten sich hunderte von Menschen um den King of Kung Fu. Ich meine, wir haben den King of Pop, wir haben den King of Rock'n'Roll. Ne? Es gibt natürlich auch den King of Kung Fu. Ehre und Dankbarkeit zu erweisen. Unter ihnen waren die Witwe Linda, seine Tochter Shen, sein Bruder Robert und natürlich auch an dem Tag dabei Jean-Claude Van Damme.
Mhm.
Und das war meine Erzählung und ein paar Dinge zu Bruce Lee. Wenn ich eure Neugierde geweckt habe, hört mal ein bisschen Linda zu und ansonsten seid wie Wasser, meine Freunde. Seid wie Wasser.
Seid wie Wasser, Freunde, aber seid wie ganz, ganz neugieriges Wasser.
Auf jeden Fall.
Und wenn ihr ganz, ganz viel Neugier habt, dann könnt ihr auch einen Nachschlag bei Jan fordern. Dann muss er noch ganz viel mehr Fakten über Bruce Lee rauspulen und euch weiter damit unterhalten. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal für den Vortrag.
Ja, gerne.
Und möchte euch sagen, wenn es euch gefallen hat, gibt es immer eine Möglichkeit, uns ein bisschen Feedback zu geben. Wir freuen uns nämlich absolut von euch zu hören. Das gibt uns immer so ein gutes Gefühl, dass wir das nicht ganz nur für uns alleine machen, obwohl das alleine schon Grund genug wäre, es zu tun. Aber sendet uns Feedback, schickt uns mal eine E-Mail, abonniert uns,
empfehlt uns weiter. Ja, subversive hier, so unterbewusste Beeinflussung. Empfehlt uns weiter.
Popcorn.
Was?
Ihr möchtet uns weiterempfehlen und Popcorn essen. Auf jeden Fall kann ich euch nur sagen, seid immer schön safe, wo ihr auch gerade seid, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg nach Hause, bei der Arbeit, immer noch im Homeoffice, wer weiß. Und wenn eure Neugier immer noch nicht befriedigt ist, was ich sehr hoffe, sind wir natürlich auch nächsten Freitag wieder für euch da mit einem brandneuen Thema hier bei der Wixpedition.
Alles klar. Und in diesem Sinne hören wir uns dann in einer Woche.
Tschüss.